NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. August 1529. Luise von Savoyen und Margarete von Österreich handeln den Damenfrieden von Cambrai aus.
Schach ist das Spiel der Könige. Fällt einer von ihnen, ist das Spiel vorbei. Doch oft sind es die Damen, die eine Partie entscheiden. So war es auch heute vor 490 Jahren. Zwei verfeindete Familien standen sich in unversöhnlichem Hass gegenüber. Weiß und Schwarz, Habsburger und Valois. Verhandlungen zwischen den Königen waren unmöglich geworden. Da ergriffen die Damen die Initiative. Margarete von Österreich und Luise von Savoyen setzten ein Zeichen, das bis heute vorbildhaft ist. Sie schlossen den Damenfrieden von Cambrai.
Was tatsächlich sehr gut zum Bild passt, ist, die Damen sind beweglicher, als der König das wäre.
Der Historiker Dr. Leonard Horowski.
Und so wie das auf dem Schachbrett gilt, gilt das hier auch in der Diplomatie, weil in diesem politischen System der Vormoderne die Macht an sich offiziell in den Händen der Männer liegt, auch die Männer deswegen weniger flexibel sein können.
Die Könige, das waren Franz I. von Frankreich und Karl V. von Österreich, römisch-deutscher Kaiser. Ihr Bewegungsspielraum war, wie beim Schach, sehr klein.
Auf denen lastet ein ganz hohes Gewicht von Ehre und Verpflichtungen und ritterlichem Kodex. Die dürfen sich viel weniger blamieren. Und deswegen ist es schwieriger, direkt zu verhandeln, während Frauen durch ihre Position in diesen Dynastien schon daran gewöhnt sind, flexibler zu sein und Kompromisse auszuhandeln. Und das ist auch hier passiert.
Der Konflikt zwischen dem österreichischen Haus Habsburg und dem französischen Haus Valois währt schon viele Jahre.
Das Grundproblem waren zwei Erbschaften.
Die eine betrifft Burgund. 1477 heiratete Maria, die einzige Tochter des letzten burgundischen Herzogs, den Habsburger Maximilian I. von Österreich, den späteren römisch-deutschen Kaiser. Seitdem behaupten die Habsburger, das reiche Herzogtum Burgund mit der Hauptstadt Dijon gehöre ihnen.
Der König von Frankreich sah das anders. Beide Ansprüche, beide Argumente lassen sich rechtlich ganz gut begründen. Deswegen seit 1477 ist immer wieder gekämpft worden zwischen Habsburgern und dem französischen Königshaus um die Herrschaft über Burgund.
Der andere Erbanspruch betrifft Italien. Franz I. erhebt Ansprüche auf das Königreich Neapel und das Herzogtum Mailand. Die Situation eskaliert 1525. In der Schlacht von Pavia wird der französische König Franz I. trotz der 26.000 Söldner, die er ins Feld geführt hat, von den habsburgischen Truppen Karls V. gefangen genommen.
Wenn man bedenkt, dass die ganze Schwierigkeit, die zum Damenfrieden von Cambrai geführt hat, damit angefangen hat, dass ein König gefangen genommen worden ist und dann darüber verhandelt werden muss, wie man ihn wieder frei bekommt, dann ist das natürlich zuerst ein Unterschied gegenüber dem Schachspiel, das bekanntlich endet, wenn der König gefangen genommen wird.
Das Leben bietet mehr Optionen als das Spiel. Franz I. verzichtet im Frieden von Madrid 1526 auf seine Ansprüche. Für dieses Ehrenwort erhält er die Freiheit zurück. Bald darauf widerruft er seinen Verzicht und der Krieg zwischen ihm und Karl V. beginnt von neuem. Warum ist es in diesem Fall, wie auch in vielen anderen Erbstreitigkeiten dieser Zeit, unmöglich zu sagen, wessen Anspruch objektiv berechtigt ist und welcher nicht?
Man sieht daran sehr schön das grundsätzliche Strukturproblem im vormodernen Europa, nämlich die Tatsache, dass es regiert wird in der Hauptsache von Erbmonarchien, in denen Dynastien herrschen, die relativ wenige sind.
Die Zahl der vornehmsten Familien im Europa des 16. Jahrhunderts beläuft sich auf etwa 15, darunter die Habsburger und die Valois. Diese Familien heiraten immer nur untereinander, weil sie sich niemals mit weniger hochrangigen Ehebündnissen zufrieden geben würden. Ihre Arroganz wird jedoch zum Fluch.
Das bedeutet aber natürlich, dass in regelmäßigen Abständen, wenn nämlich die männliche Linie einer bestimmten Dynastie ausstirbt, dann die Nachkommen der ausgeheirateten Töchter das Erbe beanspruchen können.
Und schon ist der Streit da. Wenn keine männlichen Nachfolger mehr leben, erben die Töchter. Die sind normalerweise verheiratet mit Männern aus anderen Familien. Wie beim Schach sind die Damen die Schlüsselfiguren.
Die Rolle der Frauen in diesem dynastischen System ist deswegen so interessant, weil sie zwangsläufig die beweglichen Objekte sind.
Während ein Mann immer zu der Familie seines Vaters und Großvaters gehört.
Aber genau das bringt es natürlich auch mit sich, dass diese offiziell wichtigste Zugehörigkeit, nämlich in der männlichen Linie, unveränderbar ist. Ich kann nicht mehr verändern, wer mein Vater war und sein Vater. Das heißt, einmal Habsburger, immer Habsburger.
Die Töchter hingegen gehören zwei Familien an, wenn sie heiraten. Ihrer Geburtsfamilie und der Familie des Ehemannes.
Und das bedeutet, dass sie natürlich Loyalitätskonflikte haben können, vor allem wenn, wie das in diesem System zwangsläufig ist, ihre Geburtsfamilie dann Krieg gegen die Familie ihres Ehemanns führt, nachdem die Heirat nicht dauerhaft den Frieden hergestellt hat. Und in diesen Fällen sind sie einerseits geborene Vermittlerinnen, werden andererseits natürlich aber oft auch skeptisch betrachtet in dem Land, in das sie geheiratet haben. Und das bedeutet, die Rolle der Töchter in diesen Dynastien ist automatisch die von Verbindungsgliedern zwischen den Dynastien.
Die Erziehung zeigt, was man in dieser Hinsicht von den Prinzessinnen erwartet.
Von Anfang an werden die in mehreren Sprachen erzogen, damit sie, wenn sie so wollen, kompatibel sind mit allen möglichen dynastischen Konstellationen, wo man vorher ja nie genau weiß, welche nachher kommen. Es ist normal, dass eine solche Prinzessin, wenn sie dann wirklich heiratet, im Alter von meistens sowas wie 15 bis 18 Jahren, dann sind zu dem Zeitpunkt in der Regel vorher schon 3, 4, 5, 6, 7 andere Heiratsmöglichkeiten durchgespielt worden, weil eben das diplomatische Karussell sich immer dreht und je nach Fall unterschiedliche Bündnisse Sinn haben.
Genau das ist das Schicksal der Margarete von Österreich, der schwarzen Dame auf dem Spielfeld des Damenfriedens. Geboren wird sie 1480 als Habsburger Prinzessin.
Und war genau deswegen von früher Kindheit an im Grunde ein Tauschobjekt, eine Schachfigur, die hin und her geschoben wurde, um dynastische Bündnisse zu schließen.
Geborgenheit oder persönliche Entfaltung? Diese Begriffe kennt die Familiendiplomatie nicht. Schon im Alter von 2 Jahren wird Margarete an den französischen Hof geschickt und mit dem Thronfolger verlobt. 10 Jahre später haben die Valois das Interesse an der Verbindung verloren.
Als 12-Jährige ist sie vom französischen Hof weggeschickt worden und hat dann als 16-Jährige zuerst einen spanischen Prinzen geheiratet und nachdem der fast sofort starb, dann nochmal in zweiter Ehe als 17-Jährigen den Herzog von Savoyen, den Bruder von Luise.
Doch auch der stirbt schon 3 Jahre nach der Hochzeit. Danach weigert sich Margarete, noch einmal eine politische Ehe einzugehen.
Deswegen hat ihr Neffe, Kaiser Karl V., König von Spanien, römisch-deutscher Kaiser, ihr die Herrschaft über die Niederlande übertragen. Die Niederlande im damaligen Sinn, das heißt die heutige Niederlande plus Belgien plus noch große Gebiete, die heute zu Frankreich gehören.
Als Statthalterin der Niederlande wird Margarete von Österreich bald eine politisch höchst einflussreiche Frau. Nun zur Weißen Dame. Es ist Luise, die Mutter des französischen Königs.
Luise von Savoyen war eine im Grunde fast überzählige Tochter eines kleinen Fürstenhauses und hat einen ganz unwichtigen französischen Prinzen geheiratet, als 12-Jährige übrigens. Und nur durch verschiedene Todesfälle, sie hat ihren Mann auch jung verloren, ist ihr Sohn König von Frankreich geworden und sie ist also aus einer ganz prekären, unwichtigen Position in eine sehr wichtige Position aufgestiegen und hat die sehr erfolgreich ausgefüllt als Königinmutter.
1528 ist der Konflikt zwischen Habsburgern und Valois scheinbar unrettbar festgefahren. Franz I. lässt Kaiser Karl V. eine feierliche Kriegserklärung überbringen. Dieser reagiert entrüstet.
Warum macht sich mein ehemaliger Gefangener so große Mühe und erklärt mir umständlich den Krieg? Zuvor hat er doch auch feige und nichtswürdig gehandelt und sein Wort gebrochen. Wenn er will, können wir gerne Mann gegen Mann kämpfen.
Franz I. pöbelt zurück. Der Kaiser könne gerne ein Feld für den Zweikampf abstecken. Doch zu diesem Kampf kommt es natürlich nicht. Stattdessen gibt es wieder Krieg in Italien.
Deswegen konnten diese beiden miteinander gar nicht mehr normal kommunizieren.
Es ist ein französischer Diplomat, der vorschlägt,
der Streit zwischen den Herrschern soll an die Damen verwiesen werden. Und diese sollen mit ihrer Klugheit den Frieden aushandeln.
Luise von Savoyen macht den ersten Schritt und bietet Margarete von Österreich Verhandlungen an. Sie selbst will für ihren Sohn sprechen, Margarete für ihren Neffen. Bevor sie beginnen, gibt es noch ein Problem zu lösen. Historiker Dr. Leonard Horowski.
das Schachspiel der europäischen Machtpolitik. Auf dem stehen viel, viel mehr Figuren und da gibt es viel mehr Parteien als nur zwei.
Nicht nur der englische König Heinrich VIII. Verfolgt seine eigenen Interessen, ebenso die portugiesische Krone und verschiedene italienische Staaten. Aber endlich können die Verhandlungen in Cambrai beginnen. Margarete hat ihren gesamten Hofstaat neu einkleiden lassen und war in einer reich tapezierten Sänfte angereist, die von prachtvoll geschmückten Pferden getragen wurde. Sie logiert in der Abtei von Saint-Aubert. Direkt gegenüber steht das Hotel Saint-Paul. Dort bezieht Luise von Savoyen ihr Quartier. Ein gedeckter Gang wird zwischen beiden Gebäuden errichtet. So können sich die beiden Damen unbeobachtet von neugierigen Blicken und ohne komplizierte Etiketteregeln besuchen.
Die Atmosphäre muss auch deswegen relativ angenehm gewesen sein, weil sie alle dieselbe Sprache sprachen, eben Französisch. In anderen Zusammenhängen wären solche Verhandlungen auf Latein geführt worden, aber hier konnten alle Französisch, waren kulturell praktisch identisch miteinander und hatten als Gastgeberin in Cambrai eine dritte Dame, die Gräfin von Saint-Paul, die Tante der einen und die Cousine der anderen Verhandlungsführerin war.
In der Stadt wimmelt es von Gästen. 8 Kardinäle, 33 Bischöfe, 4 Prinzen von Geblüt, 15 Herzöge und dazu zahlreiche Edelleute und Kleriker haben sich in den nahen Bürgerhäusern und Klöstern eingemietet, um ganz nah dran zu sein, wenn der Friede in Europa wiederhergestellt wird.
Man kann sagen, dass auf der reinen Verhandlungsebene die Verhandlungen, wie sie eben zum Beispiel in Cambrai geführt wurden beim Damenfrieden, sich strukturell überhaupt nicht unterscheiden von den Verhandlungen, die heute für internationale Verträge, Koalitionsverhandlungen oder dergleichen stattfinden. Die Logik der Verhandlungen ist immer dieselbe. Was kann ich tun, was dir nützt? Was kann ich tun, was dir schadet? Welche Zugeständnisse kann ich damit bewirken? Wie stark schätze ich dich ein? Wie schwach schätze ich dich ein? Daran hat sich überhaupt nichts geändert in den letzten 500 Jahren.
Luise von Savoyen hat die schwächere Ausgangsposition. Ihr Sohn hatte in Italien mehrere Niederlagen erlitten und ihre beiden Enkelsöhne werden in Madrid gefangen gehalten. Aber nach 3 Wochen, am 5. August 1529, liegt ein beeindruckendes Ergebnis auf dem Tisch.
Beide Parteien üben Verzicht. Die Habsburger geben Burgund auf. Frankreich zieht alle Ansprüche auf Italien und Flandern zurück. Die beiden Söhne von Franz I. werden gegen ein Lösegeld von 2 Millionen Goldmünzen freigelassen.
Es gibt noch eine weitere Bestimmung. Eine Ehe soll den Damenfrieden besiegeln. Franz I. heiratet Eleonore, die Schwester Karls V. Doch das Band zwischen Habsburg und Valois wird nicht lange halten. Schon nach wenigen Jahren führen die Könige erneut Krieg gegeneinander. Die Schuld der Damen ist das nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Marin Gottschalk an den Damenfrieden von Cambrai, der am 5. August 1529 ausgehandelt wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.